Wir haben also jetzt die göttliche Perspektive von unseren zwischenmenschlichen Konflikten betrachtet und haben schon den ersten Punkt gesehen. Konflikte entstehen dort, wo die menschlichen Bedürfnisse statt Gott Herr des Lebens sind. Aber wenn wir jetzt hier die Verse 4 und 5 noch weiter lesen, dann sehen wir, dass Konflikte auch dann entstehen und dort entstehen, wo die menschliche Loyalität nicht Gott, sondern der Welt gilt. Jakobus fährt jetzt fort und sagt, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Luther übersetzt hier das erste Wort in Vers 4 mit ihr Abtrünnigen. Schlachterübersetzung ist schon ein bisschen besser, denn dort heißt es ihr Ehebrecher. Aber Elbefelder ist dann wirklich die Bibel, die es hier richtig sagt, denn dort heißt es ihr Ehebrecherinnen. Und natürlich macht uns das stutzig. Warum redet Jakobus jetzt hier plötzlich im Feminin und spricht dabei ganz offensichtlich auch die männlichen Mitglieder der Gemeinde in der Zerstreuung an? Nun, wie ich heute Morgen schon angedeutet habe, macht Jakobus hier eine Anspielung ins Alte Testament auf ein gewöhnliches Bild im Alten Testament, wo das Volk Gottes dargestellt wird als eine Braut, mit der Gott, der Bundesgott, Jahwe, sich vermählt hat, die dann aber in Unzucht fällt und ihrem Herrn, ihrem Ehegatten untreu geworden ist. Ich denke, wir sind alle vertraut mit Hosea, der wohl dieses Bild am besten für uns präsentiert. Hosea, der Prophet, zu dem Gott sprach, gehe hin und heirate eine Prostituierte. Eine Frau, Goma, die sich später herausstellt als eine Ehebrecherin. Hosea, der hier ein schweres Schicksal erleiden musste mit dem, was seine Ehefrau ihm angetan hat in ihrer Untreue, der damit aber dann mit seiner ganzen Lebensbiografie letztendlich als ein lebendiges Zeugnis für das Volk Israel wurde, für den geistlichen und politischen Ehebruch, den das Volk Israel begangen hat, indem sie sich abgewandt haben von Gott. Und es ist genau dieses Bild von Hosea und Gomer, was jetzt hier auch Jakobus überträgt auf das Leben der Judenchristen in ihrem Verhalten in den Konflikten. Hosea malt für uns im Alten Testament ein trauriges Bild. Er beschreibt, wie Gomer ihren Liebhabern nachläuft, um sich von ihnen das zu holen, was Hosea mehr als bereit war, ihr zu geben. Da heißt es zum Beispiel hier in Hosea Kapitel 2, Vers 7, Goma sagt, ich halte mich zu meinen Liebhabern, denn diese geben mir Brot und Wasser, Wolle, Leinen, Öl und genug zu trinken. Was für ein schizophrenes Bild wir hier haben. Hier ist ein liebevoller Ehemann, der für seine Frau und ihren Unterhalt sorgen will, der ihr alles, was sie braucht, zum täglichen Leben schenken will und für sie sorgen will. Und was tut jetzt diese Frau? Sie geht und sie hängt sich an Liebhaber, um sich bei ihnen das zu holen, was Hosea, der Ehemann, ihr doch zu gern gegeben hat, hätte. Genug zu essen, zu trinken, schöne Kleidung, Gesundheit. Und es ist genau dieses Bild, was sich auch auf uns anwenden lässt, wenn wir in unseren Konflikten sündigen. Wir haben einen fürsorglichen Gott, der für uns sorgen will, der das Beste für uns im Sinne hat, der uns sein Gesetz des Friedens gegeben hat, wie wir heute Morgen schon gesehen haben, der uns sein Wort gegeben hat, der uns seine Weisheit gegeben hat, die nur das Beste für uns mit sich bringt. Gott, der das Beste für uns will, der für uns sorgen will Und was tun wir in unseren Konflikten? Wir wenden Gott, unserem Liebhaber, wenn ich es mal so sagen darf, den Rücken zu und kehren uns der Welt zu, um uns das zu holen. Die Erfüllung unserer Bedürfnisse, die Erfüllung unserer Wünsche, obwohl Gott uns unsere Wünsche erfüllen will. Hier sehen wir also, dass wenn wir in unseren Konflikten drinstecken, in dem Moment unsere Loyalität nicht unserem fürsorglichen Vater gilt, sondern der Welt. Das, was die Welt uns bieten kann. Dass wir in der Lust des Fleisches und der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens versuchen, unsere Erfüllung zu finden, so wie Johannes es im 1. Johannesbrief beschreibt, statt bei Gott. Überlegen wir einmal, in den Konflikten, in denen wir stehen, wem oder was gilt hier unsere Loyalität? Wo suchen wir? Suchen wir bei Gott und vertrauen wir ihm und sagen, Herr, du weißt, was ich brauche, wenn ich abends müde nach Hause komme? Oder sage ich, nein, das will ich jetzt? Und es ist letztendlich unsere Liebe zur Welt, es ist unsere Liebe, dass wir sagen, in dem, was ich mir jetzt selbst hier, auch wenn es Konflikt bedeutet, das, was ich mir jetzt selbst hier besorgen kann, das ist viel besser als das, was Gott für mich an diesem Feierabend oder an diesem Samstagmorgen oder wann auch immer gedacht hat. Wir sehen aber drittens dann auch, dass Konflikte dort entstehen, wo sich der Mensch selbst als Gott deklariert. Und wir überspringen jetzt einmal hier die Verse 6 bis 10. Es ist so, als ob jetzt hier letztendlich diese göttliche Perspektive, wie Gott unseren Konflikt sieht, in den Versen 1 bis 5 und in Versen 11 bis 12 letztendlich die Lösung, die wir dann in Versen 6 bis 10 einrahmt. Und so haben wir also hier die ersten zwei Punkte über die göttliche Perspektive in Versen 1 bis 5 gesehen, sehen jetzt den dritten Punkt hier in Verse 11 bis 12 und dann kommen wir zu Verse 6 bis 10 und sehen dort die Lösung. Da heißt es jetzt am Abschluss unseres Textes, verleumdet einander nicht, Vers 11, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Verse 11 und 12 führen uns jetzt noch tiefer in die Wurzel des Konfliktes hinein. Jakobus beobachtet und sagt aus göttlicher Perspektive, wenn wir richten, wenn wir andere kritisieren, wenn wir kleinlich mit ihnen sind in den Konflikten, mit in denen wir stehen, wenn wir sie anmeckern oder wie wir auf Österreichisch sagen, sie anraunzen, wenn wir sie attackieren, wenn wir sie verurteilen, dann machen wir uns selbst zu Gott. Wir deklarieren uns selbst zu kleinen möchtegern Göttern. Und auch hier ähneln wir wieder dem Satan. Es ist kein Wunder, dass immer wieder der Teufel in diesem Abschnitt erwähnt wird. Wir handeln genauso hier wie der Satan, der versucht, Gottes Platz, ja, Gottes Thron einzunehmen und andere anschuldigt. Er ist der große Anschuldiger. Wenn du und ich kämpfen, dann sind unsere Gedanken voll von Anschuldigung. Es sind deine Fehler, die ich vor Augen habe, und es sind meine Rechte, die ich vor Augen habe, wenn ich in Konflikten stehe. Es ist ständig, dass ich damit ringe, dass ich, was sind meine Rechte, was gibt mir Berechtigung, hier auf mein eigenes Recht zu bestehen. Aber Jakobus sagt hier in der göttlichen Perspektive, spielen wir dann den selbstgerechten Richter in unserem Mini-Königreichen, die wir uns selbst aufgebaut haben. Wir sagen, du bist blöd, du bist dumm, du bist gemein, du bist taktlos, du bist egoistisch, du bist mir in den Weg gekommen, du schnallst es nicht, du stehst meinen Plänen im Weg. Letztendlich richten und beurteilen wir hier etwas, was nur Gott zusteht. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Wir sehen also hier die Ernsthaftigkeit unseres Konfliktes. Auf den Punkt gebracht, sehen wir hier, diese Konflikte entstehen dort, in unseren zwischenmenschlichen Konflikten, wenn wir in unserer vertikalen Beziehung zu Gott den Platz Gottes versuchen einzunehmen. Wenn wir anfangen, Ansprüche, die wir meinen zu haben, einzufordern. Wenn wir uns selbst erhöhen und anfangen, Gott zu spielen. Wenn wir in einem zwischenmenschlichen Konflikt verwickelt sind, sagen wir letztendlich, mein Wille geschehe. Und verdammt bist du, wenn du mir da in den Weg kommst. Das ist letztendlich die Wurzel des Konfliktes. Und es ist erst, wenn wir diese Ursache hinter unseren Konflikten entdecken und wirklich offenlegen, dass wir dann auch die Lösung zu unseren Konflikten angehen können. Die Frage, die wir uns bei jedem Konflikt, in dem wir uns befinden, fragen sollten, ist: Was will ich in diesem Konflikt? Was versuche ich zu erreichen? Was jage ich nach? Ich frage mich, wie spiele ich Gott in diesem Konflikt? Was maße ich mir hier an, wo ich anderen sage, meine Bedürfnisse sollen herrschen hier, statt Gott in diesem Konflikt? Solange wir unsere Probleme horizontal angehen und nach horizontalen Lösungen versuchen, horizontale Lösungen zu finden, werden wir nie wirklich echte und andauernde Änderungen in unserem Leben erleben. Es bedarf mehr als einer Strategie. Es bedarf dessen, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und das ist genau die Antwort, die Jakobus uns jetzt hier vor Augen führt. Gottes Antwort auf zwischenmenschliche Konflikte ist, dass wir in der Gegenwart Gottes und angesichts des Evangeliums mit unseren Konflikten umgehen und unsere Konflikte angehen. Und hier kommen wir jetzt einmal zurück zu Verse 6 bis 10, die wir ausgelassen hatten, und dann auch Verse Kapitel 3, Vers 13 bis 18, die wir auch noch ausgelassen hatten. Jakobus sagt jetzt hier in Vers 6, oder ich fange an in Vers 5, oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, Vers 6, er gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es in Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er dich erhöhen. Wir sehen hier in diesem Text, dass die Kraft der göttlichen Gnade größer ist als die Kraft, die hinter dem Konflikt steht, in dem du dich befindest. Die Kraft der göttlichen Gnade. Wir haben heute Nachmittag schon im Vortrag von Bruder Nessvogel von dem Triumphzug der Barmherzigkeit Gottes gehört. Und es ist die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die auch unsere Konflikte sich auflösen lässt. Es steckt eine erneuernde Kraft im Evangelium. Was sagt Jakobus hier? Er gibt umso reichlicher Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und diese Gnade ist reichlicher. Reichlicher als was? Sie ist größer. Größer als was? Sie ist reichlicher und größer als der Konflikt und die Sünde, in der wir drin stecken. Das ist das Wunderbare in dem Evangelium. Es wird eine Kraft. Ein Triumphzug wird freigesetzt in unserem Leben, wenn wir uns wirklich der Gnade Gottes stellen, die größer und gewaltiger ist als alle Sünde die uns zurückhält. Wenn wir die Tatsache vor Gott bringen, dass wir möchtegern Götter gespielt haben, wenn wir vor Gott bekennen, Gott, nicht du bist Herr meines Lebens, sondern meine Bedürfnisse, meine Begierden, meine Lüste sind Herr meines Lebens. Wenn wir vor Gott bekennen, Gott, dir allein steht es zu, dass du Herr meines Lebens bist, dir soll meine Loyalität gelten, dann ist Gott ein Gott, der in seiner Gnade uns zu sich nimmt, der in seiner Gnade uns vergibt, der in seiner Gnade uns einen klaren Kopf gibt, der uns in seiner Gnade einen Neustart in unseren Beziehungen ermöglicht, dann ist es die Gnade Gottes, die uns reinigt. Dann ist es die Gnade Gottes, die uns Kraft gibt. Dann ist es die Gnade Gottes, die uns Freiheit schenkt, die uns Entschluss schenkt. Die Gnade Gottes ist mehr, sie ist reicher, sie ist größer als die Konflikte, in denen wir stecken. Und das ist das Erstaunliche. Wir kommen zu Gott und wir kennen, Herr, ich bin ein Ehebrecher vor dir. Gott, ich habe deinen Platz eingenommen. Gott, Dinge in meinem Leben haben deinen Platz eingenommen. Vergib mir. Ich bekenne meine Schuld und Gott vergibt mir. Und es ist aus dieser Vergebung heraus, es ist aus der Gnade, dieser Barmherzigkeit heraus, dass wir jetzt ganz anders plötzlich unsere Konflikte angehen können. Ganz anders das angehen, wo wir bisher das Gefühl hatten, dass andere uns Unrecht tun. Ja, wir fangen an, unter dem Kreuz zu leben und angesichts des Kreuzes und der Vergebung, der Barmherzigkeit, die wir dort erfahren haben, auch unserem Nächsten zu begegnen. Das ist die erneuernde Kraft des Evangeliums, die umso reichlicher und umso größer ist als unsere Sünde und unsere Konflikte. Aber wir sehen hier nicht nur die erneuernde Kraft des Evangeliums, sondern auch die erneuernde Kraft der Umkehr. Wir könnten sicherlich vieles jetzt hier über Verse 7 bis 10 sagen. Wir sehen, wie Vers 7 und Vers 10 genau das, was dazwischen ist, Verse 8 und 9 einrahmen. So seid nun Gott untertan. Und dann Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Im bußfertigen Glauben suche ich Gott auf. Und ich demütige mich unter ihnen. Ich bekenne meine Schuld. Ich bekenne, was im Argen liegt in meiner vertikalen Beziehung. Und Gott wird den, der sich gedemütigt hat, dann auch erhöhen. Und er wird uns erhören. Wir sehen hier eine radikale, vertikale Lösung für ein radikal, vertikales Problem des Herzens. Ich mache mich Gott untertan und ich widerstehe dem Teufel. Bisher war es andersrum. Bisher habe ich mich dem Teufel und seinen Wegen untertan gemacht und ich habe Gott in seinem Herrschaftsanspruch widerstanden. Aber in dem Moment, wo ich sage, nein, ich mache mich Gott untertan und ich widerstehe dem Vorbild des Teufels, werden sich die Konflikte in unserem Leben auch lösen. Ich nahe mich Gott. Und dann gilt die Verheißung. In dem Moment, wo ich in der Gegenwart Gottes mit meinen Konflikten, meine Konflikte angehe, da wird der Teufel fliehen. Und Gott wird sich mir nahen. Das, was der Teufel so gern will, dass du, wenn du in deinen Konflikten bist, genauso wie er handelst, indem du dich selbst auf den Thron setzt deines Lebens, indem du dich von Begierden beherrschen lässt, indem du andere anschuldigst, statt bei dir selbst in deiner vertikalen Beziehung zu Gott das Problem zu finden. Sobald wir uns Gott zuwenden und dem Teufel widerstehen, so wird er fliehen und Gott wird sich uns nahen und Gott wird uns seine Weisheit geben, wie wir gleich sehen, dann auch die Konflikte anzugehen. Und dann heißt es weiter, reinige deine Hände, Reinige deine Hände von diesen äußeren Sünden. Bekenne, Herr, das, was an meinem Herzen hier geschehen ist, hat lieblose Worte angerichtet. Es hat Streit und lauter Kampf und Unordnung und lauter böse Dinge angerichtet. Es hat zur Verleumdung, zur Verurteilung geführt. Herr, ich bekenne das, was ich hier gesündigt habe mit meinen Worten. Aber es ist nicht nur meine Hände, mein Äußeres, die äußeren Auswirkungen meiner Sünde, die ich bekenne, sondern ich reinige mein Herz. Ich reinige mein Herz von meiner inneren Abtrünnigkeit. Ich reinige mein Herz davon, dass letztendlich ich doppelgleisig gefahren bin. Dass ich nicht wirklich meinem Lippenbekenntnis entsprochen habe mit dem, wie ich mich hier in diesen Konflikten verhalte. Ich trauere über meine Abgötterei. Ich trauere über meinen Ehebruch in meiner Beziehung zu Gott. Ich trauere darüber, dass ich mich von Bedürfnissen und Sehnsüchten beherrschen habe lassen. Wir sehen also, in allen diesen kommen wir in die Gegenwart Gottes. Wir suchen in der Gegenwart Gottes nach einer vertikalen Lösung für ein radikal vertikales Problem unseres Herzens. Ich denke, in dem Moment, wo wir wirklich anfangen, in der Gegenwart Gottes die Konflikte unseres Lebens anzupacken, da wird die Gnade Gottes so manches, was sich festgefahren hat in unseren Beziehungen, auflösen. Und es eröffnet sich der Weg der göttlichen Weisheit. Und dieser Weg der göttlichen Weisheit ist weiser als der irdischen und menschlichen Weisheit. Und damit kommen wir jetzt zurück zu Kapitel 3, Vers 13 bis 18, die Verse, die wir dort ausgelassen haben. Die Weisheit, und wir haben heute Morgen gesehen, Gott gibt frei. Wenn wir ihn bitten um Weisheit, so wird er uns frei heraus seine Weisheit schenken. Es ist diese Gnade Gottes, die mir diesen Weg der göttlichen Weisheit jetzt eröffnet. Und so lese ich Kapitel 3, Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen? So rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sie ist niedrig, sie ist teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und laute böse Dinge. Die Weisheit aber, die von oben her ist, ist zuerst einmal lauter, dann friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist reich an Barmherzigkeit, sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, sie ist unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die göttliche Weisheit führt zum Frieden statt Unordnung und bösen Dingen. Wir sehen hier, die an den Früchten wird sich wirklich zeigen, was in unserem Herzen ist. Wir kommen hier zurück zu dem Feigenbaum, der keine Trauben hervorbringen kann. Und es ist erst, wenn wir in der Gnade Gottes, in der Gegenwart Gottes uns wiederfinden in unserem Leben, dass wir als neue Menschen, die wir in Christus neues Leben erhalten haben, jetzt als Feigenbäume auch wirklich Feigen hervorbringen, dass jetzt anfängt, aus einer Salzwasserquelle auch wirklich Salzwasser zu kommen. Gott, der Frieden geschaffen hat in unserem Leben, wird jetzt in unserem Leben auch Frieden statt Unordnung und lauter böse Dinge produzieren. Solange wir unseren Konflikt angehen und alles, was wir ernten, nur Unordnung und böse Dinge sind, dann sollten wir uns nicht rühmen, dass wir die rechte Weisheit haben. Nur dann, wenn unsere Früchte wirklich Früchte der Gerechtigkeit sind und wirklich Frieden hervorbringen, können wir sagen, ja, ich habe die Weisheit gefunden, von der Jakobus hier spricht. Was sind die Früchte, die wir produzieren? Die göttliche Weisheit führt jetzt zu einem Weg der Demut und der Sanftmut. In gutem Wandel zeigen wir die Werke in Sanftmut und Weisheit. Es ist ein Weg der Demut und der Sanftmut statt des Neids und des Zanks. Und Jakobus führt jetzt 9 Punkte auf, mit denen wir heute Abend abschließen wollen, die zeigen, wie dieser von der Gnade Gottes eröffnete Weg der Weisheit ausschaut. Zuerst einmal sagt er, die Weisheit ist eine Weisheit, die von oben her ist. Es ist eine Weisheit, die nicht unserem Fleisch, die nicht unserem natürlichen Wesen entspricht, sondern es ist eine Weisheit, die durch das neue Leben, was Christus uns geschenkt hat, überhaupt erst möglich ist. Es ist eine Weisheit, die eng verkoppelt ist mit dem neuen Leben, was wir in Christus haben, wo wir uns betrachten, wie Paulus es dann sagt, ich bin gestorben mit Christus und ich bin auferstanden zu einem neuen Leben. Und es ist nicht länger ich, der herrsche, sondern es ist Christus, der in und durch mich herrscht. Es ist seine Gerechtigkeit. Es ist eine Weisheit, die von oben herkommt. Es ist aber auch eine Weisheit, die lauter und rein ist. Wenn wir uns den Zorn anschauen und das, was er produziert, so ist er begleitet von mentaler, emotionaler und verbaler Verpestung und Verschmutzung. Das ist alles, was wir tun, wenn wir uns von unserem Zorn beherrschen lassen. Unsere Ambitionen, unsere Ziele sind unrein. Sie sind von einer Doppelgleisigkeit, ständigen Versuch, dass wir sowohl versuchen, Jesus nachzufolgen, als dass auch noch unsere Begierden in uns herrschen. Aber in dem Moment, wo wir wirklich in der Gegenwart Gottes dieses vertikale Problem mit Gott angepackt haben und unsere Sünde, unsere Schuld vor Gott bekannt haben, so handeln wir jetzt hier in Reinheit und lauter. Wir begegnen unserem Nächsten und sagen, Herr, du sollst Herr meines Lebens sein. Das ist das, was uns antreibt. Und sagt, Herr, gebrauche mich. Es war ein anstrengender Tag. Aber gebrauche mich an diesem Abend nicht, dass ich für meine eigenen Bedürfnisse sorge, sondern gebrauche mich, dass ich die Liebe, die du mir zeigst, auch meinem Ehepartner zeige, meinen Kindern zeige. Herr, dass ich als ein Vorbild und als jemand, der besorgt ist um meine Nächsten an diesem Abend handle. Es ist eine Weisheit, die lauter und rein ist, weil sie unter diesem Banner steht, Herr, du sollst Gott und Herr meines Lebens sein. Ich werde nichts anderes Gottes Platz einnehmen, sondern Gott herrscht in meinem Leben. Und drittens sehen wir dann, die Weisheit, sie ist friedfertig. Wir hören auf, alles Kriegerische in unseren Beziehungen, wir legen alles Kriegerische in unseren Beziehungen ab. Das ständige sich selbst verteidigen müssen hört auf. Die Aggressionen gegenüber dem anderen hören auf. Es ist nicht länger ein kritischer Geist, der uns antreibt, weil wir uns selbst eingeschränkt fühlen in unseren Bedürfnissen. Es ist nicht, dass ich weiterhin mich ständig versuche zu rechtfertigen in dem, was ich tue. Es ist nicht länger der Versuch, mit anderen ständig zu punkten. Es sind nicht meine Empfindlichkeiten, die mich antreiben. Es sind alles Wurzeln des Konfliktes, die durch die Gnade Gottes ausgerupft wurden. Und jetzt kann ich, weil Gott mir in Gnade begegnet ist, meinem Nächsten in Gnade begegnen. Ich bin in der Lage, auch wenn ich mich unrecht behandelt fühle, zu vergeben. Ich bin mit der Geduld, die Gott mir gezeigt hat, auch jetzt bereit, meinem Nächsten in Geduld zu begegnen. Genauso wie Gott Anteilnahme mir gezeigt hat und an meinem Wohl interessiert gewesen ist, so bin auch ich jetzt in Anteilnahme interessiert an dem Wohl meines Nächsten. Ich bin von einer Zufriedenheit, von einer Dankbarkeit erfüllt. Das ist jetzt die Wurzel meines Verhaltens. Und es wird süße Früchte des Friedens mit sich bringen. Die Weisheit ist friedfertig. Die Weisheit ist auch gütig. Es ist schwer, dieses Wort zu übersetzen. Luther und Schlachter 2000 sagen hier gütig. Elbefelder übersetzt es mit milde, Schlachter mit gelinde, die Einheitsübersetzung mit freundlich. Es fällt schwer, dieses griechische Wort zu übersetzen. Und wirklich die beste Definition für dieses Wort gütig ist Jesus Christus selbst. Er war es, der Tag ein, Tag aus, zur frühen Morgenstunde, zur späten Abendstunde. Ob er jetzt hungrig war oder ob er genervt war von all den Menschen um ihn herum und einfach genug hatte. Egal, ob er gerade auf dem Weg eigentlich drauf und dran war, dass er sich einfach mal zurückzieht. Egal, was war, er ist den Menschen gütig begegnet. Selbst diejenigen, die ihm versuchten, einen Strick zu drehen mit den dummen Fragen, die sie ihm stellten, auch ihnen begegnete er gelinde und ergab ihnen eine freundliche Antwort. Das ist das Verhalten. Es ist nicht länger, dass ich Herr meines Lebens bin und sage, Herr, darum geht es doch, dass du meine Beziehungen gebrauchst, dass du wie Jesus die Menschen um ihn herum erbaut hat, auch mein Leben erbaulich ist. Und ich in Güte mich der Nöte und der Anliegen derjenigen, die du in mein Leben stellst, annehme. Wir haben heute Morgen schon gesehen, dass Jakobus sagt, höre, bevor du redest. Und genau so sagt er jetzt auch hier fünftens, die Weisheit, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist folgsam. Menschen, die mitten in einem Konflikt stehen, hören und reden verzerrt. Sie lassen sich nichts sagen. Ständig versuchen wir, das, was unser Gegenüber gesagt hat, so hinzudrehen, dass wir letztendlich doch Recht behalten. Wir versuchen, alles, was wir hören, so hinzudrehen, dass es genau zu dem passt, was wir versuchen zu sagen. Wir hören und wir reden verzerrt. Wir hören nur das, was uns passt. Wir werden nur das sagen, was uns richtig dastehen lässt und den anderen widerlegt. Aber jetzt, wo wir diese Vergebung erfahren, diese Gnade Gottes erfahren und sagen, ich bin einer, der dringend nötig die Vergebung und die Gnade Gottes nötig hat. Das macht uns jetzt zu jemandem, der bereit ist, sich etwas sagen zu lassen. Der bereit ist, einfach mal zuzuhören, wie sieht mein Gegenüber mich jetzt? Weil ich mit Gott ins Reine gekommen bin und einfach mal klar mich nicht länger versucht habe, meine Sünde und meine Abgötterei abzudecken vor Gott, so kann ich auch jetzt offen und ehrlich meinem Nächsten begegnen. Ich kann reden und hören auf einer ganz neuen Wellenlänge. Ich höre und rede jetzt das, was dem Wachstum in der Gnade und Erkenntnis meines Herrn Jesus und dem Leben mit ihm dient. Ich kann jetzt plötzlich das, was mein Ehepartner mir sagt, wo ich mich bisher immer verteidigt habe und sage, nein, das stimmt nicht, kann ich jetzt sagen, Herr, vielleicht ist das ein prophetisches Wort, wo du genau meinen Ehepartner gebrauchen willst, dass wirklich Worte sind von Dingen, wo du willst, dass ich mich verändere. Ich kann zuhören, ich kann Kritik aufnehmen. Ich kann mir etwas sagen lassen. Es ist erstaunlich, was die Gnade Gottes in unserem Leben verändert. Und was für Wege die Gnade Gottes eröffnet. Sechstens schildert Jakobus dann diese Weisheit als eine Weisheit, die reich ist an Barmherzigkeit. Und wie könnte es anders sein, als wenn wir als Ehebrecher und als möchtegern Götter von Gott begnadigt worden sind und Barmherzigkeit empfangen können? Wie kann es dann anders sein, wenn wir das, als dass wir zu Menschen werden, die auch anderen in Gnade und in Barmherzigkeit, egal ob sie es verdienen oder nicht, begegnen? Wir werden die Barmherzigkeit Gottes weitergeben in den Konflikten, in denen wir stehen. Und je mehr ich mein vertikales Versagen Gott gegenüber vor ihm eingestehe, je mehr kann ich auch Barmherzigkeit und Vergebung denen horizontal entgegenbringen, die mir Unrecht getan haben. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und diese Weisheit ist dann nicht nur reich an Barmherzigkeit, sondern auch reich an guten Früchten. Ja, sie wird Frieden, sie wird Gerechtigkeit, sie wird Eintracht, sie wird für Liebe in unserem Herzen sorgen. Aber achten, sagt er dann auch, die Weisheit ist unparteiisch. Wir haben eben schon gesehen, dass jemand, der noch von Neid, von Streit, von Zorn, von Rachgier, von Stolz und von Selbstvergöttlichung alles dran legt, immer nur sich selbst ins bessere Licht zu stellen, Recht zu behalten, alle Fakten so zu wenden, dass sie ihn rechtfertigen in seinem Tun. Und das ist jetzt das Erstaunliche, diese Weisheit, die von oben kommt. Bei uns, die wir Empfänger der unverdienten Gnade Gottes sind. Ich kann jetzt anfangen, ganz objektiv die Fakten in meinem Leben zu betrachten. Ich bin nicht länger parteiisch. Ich bin nicht nur einer, der für seine eigenen Rechte einsteht. Ich sehe nicht nur noch meine Seite, sondern ich bin unparteiisch. Ich kann einmal ganz ehrlich mich den Anschuldigungen meines Ehepartners stellen, weil ich mich selbst schon in Gottes Licht betrachtet habe. Ich kann ganz offen auch meine eigenen Sünden ansprechen, ohne mich verteidigen zu müssen. Weil ich weiß, Gott hat mir vergeben. Und ich kann auch jetzt einmal das Fehlverhalten meines Gegenüber angehen, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Sondern ich kann ihn hinweisen auf die wunderbare Vergebung, die wir bei Gott bekommen. Es ist erstaunlich, wie wir anfangen können, wenn wir als Menschen unsere Konflikte angehen, denen unendlich viel vergeben wurde, dass wir dann ganz anders plötzlich über das Fehlverhalten der anderen reden können. Es ist absolut unglaublich und unvorstellbar. Was geschieht, wenn Menschen in dieser Weisheit miteinander anfangen umzugehen? Und abschließend sagt Jakobus dann auch noch, diese Weisheit ist ohne Heuchelei. Und da schließt sich der Kreis. Denn wenn ich in der Gegenwart Gottes meine Konflikte angehe, dann merke ich, wie töricht ich bin. Hier werde ich zornig über Menschen, weil sie zornig sind. Hier lästere ich über andere, dass sie lästern. Hier erhebe ich mich selbst und werde stolz, in dem, wie ich versuche, den Stolz anderer offenzulegen. Ich merke, all das, wofür ich andere kritisiere, ich habe einen riesen Balken in meinem eigenen Auge. Ich bin genauso stolz, ich bin genauso zur Lästerung geneigt. Ja, die Weisheit ist ohne Heuchelei. Und ich merke, das, was mich an den anderen so stört, ist doch genau das, was ich tue. Und weil ich jetzt es ohne Heuchelei angehe, weil ich selbst mich als den wirklichen Sünder erkannt habe hier. Ich selbst bin derjenige, der den Philadelphia-Käse in meinem Mundwinkel entdeckt hat und gesagt hat, weg damit, das wische ich ab. Und ich kann ohne Heuchelei jetzt meinem Nächsten begegnen, als jemand, dem unendlich viel vergeben wurde durch das Blut Jesu Christi. Wir sehen also diese gewaltige Kraft des Evangeliums. Und wir sehen diesen weisen Weg des Friedensstiftens, den dieses Evangelium für uns eröffnet. Die entscheidende Frage heute Abend ist, wo gehe ich hin? Wo löse ich meine Konflikte? Versuche ich meine Konflikte zu lösen nur in meinen horizontalen Beziehungen? Dann werde ich weiterhin derjenige sein, der sich ständig verteidigt. dann werde ich weiterhin eher in teufelähnlicher Art meine Konflikte angehen, als in gottähnlicher Art. Jakobus lädt uns hier ein und sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Er lädt uns ein und sagt, komm in die Gegenwart Gottes. Der Anfang aller Weisheit ist die Gottesfurcht. Sieh die Konflikte aus der göttlichen Perspektive und sehe die Ursache nicht nur in dem Gebrauch deiner Zunge, sondern in dem, was wirklich in deinem Herzen steckt. Demütige dich vor Gott. Demütige dich vor Gott. Und Gott wird dann seine Weisheit von oben dir schenken und er wird seien die Konflikte auch noch so festgefahren und eingefahren. Durch seine Gegenwart, durch seine Gnade, durch seine Weisheit die Konflikte auflösen. Werden wir in die Gegenwart Gottes kommen, um unsere Konflikte zu lösen. Die Zunge, unsere Konflikte sind nicht zu bändigen, es sei denn, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Amen.